Jeder meint, er müsse Vitamin D nehmen, wird auch im Zusammenhang mit Krebserkrankungen besprochen. Und für mich ist es ein bisschen irreführend, weil es verhindert keinen Krebs. Für die Menschen, die Krebs haben, kann es gewissen Subgruppen einen kleinen Effekt haben. Aber eine Überdosierung von Vitamin D kann toxisch wirken.
Länger leben, der Longevity-Podcast mit Natalia Fischer und Dr. Felix Bertram.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Länger leben. Ich bin Natalia Fischer, Redakteurin bei Funke, und mir gegenüber sitzt Dr. Felix Bertram. Hi Felix, schön, dass du da bist.
Hallo Natalia.
In der letzten Folge haben wir über gesunde Ernährung gesprochen. Heute wollen wir daran anknüpfen und über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Das ist ja mittlerweile ein riesiger Markt. Gibt es denn überhaupt Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich für alle Menschen empfehlenswert sind?
Also grundsätzlich fällt das Thema Nahrungsergänzungsmittel so ein bisschen in die Kategorie Shortcuts oder Glaube an Shortcuts. Nahrungsergänzungsmittel können Sinn machen. Mein Ziel ist aber immer, alles andere erstmal auszuschöpfen und zu optimieren, bevor ich zu Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamenten greife. Die Frage, ob es Nahrungsergänzungsmittel gibt, die für alle geeignet sind, eventuell 1 bis 2, 3 vielleicht, aber auch da muss man klar differenzieren, hat es einen Zusatznutzen für alle? Die Antwort ist nein. Also es schadet eventuell nicht und man kann es diskutieren, aber es hat nur Zusatznutzen für wirklich konkrete Gruppen.
Du hast gesagt, es gibt 2, 3, die möglicherweise in Frage kommen. Welche sind das?
Das wären für mich sowas wie Kreatin. Mhm. Gehen wir sicher gleich nochmal konkret drauf ein. Das wäre sowas wie eventuell Omega-3. Oder bei Vitamin D bin ich schon wieder ein bisschen zurückhaltend. Das würde ich nicht für alle empfehlen.
Und ist es grundsätzlich sinnvoll oder empfehlenswert, erstmal ein Blutbild zu machen, um zu schauen, wo sind überhaupt Mängel, wo soll ich überhaupt supplementieren, anstatt wild drauf loszulegen?
Danke für den Begriff Blutbild. Für uns Ärzte ist Blutbild so die absolute Basisuntersuchung. Im Blutbild werdet ihr nichts von dem finden, was wir hier besprechen heute. Aber wenn Menschen unter Blutbild sozusagen eine Analogie zu Laboranalyse verstehen, ja, okay, aber das klassische Blutbild unter Hausärzten ist einfach so eine ganz grober Blutcheck. Man muss das, glaube ich, ganz konkret ansprechen bei seinem Arzt. Das ist auch etwas, was man wahrscheinlich selber zahlen muss, außer es besteht konkreter Verdacht auf schwere Mängel. Aber es könnte Sinn machen, ja, also man kann sicherlich Hormone, Vitamin 3, Mineralstoffe mal prüfen. Die Frage ist immer, was macht man daraus und ist jeder Mangel, egal in welcher Dimension, dann auch direkt als kritisch zu betrachten. Das wäre dann Gegenstand der Diskussion mit dem Arzt, weil sicherlich auch die Frage im Raum steht, hat es Symptome, ist man müde, hat man irgendwelche anderen Begleiterscheinungen, die mit einem Mangel eventuell zusammenhängen können.
Du hast angesprochen Kreatin, dass das für viele Menschen sinnvoll sein könnte. Was ist Kreatin genau?
Kreatin stellen wir im Körper selber her und Kreatin hat Einfluss auf die ATP. ATP steht für Adenosintriphosphat. Das ist sozusagen die Batterie der Zelle. Also wenn ich, nehmen wir mal den Muskel, wenn ich den aktiviere, dann ist ATP sozusagen der Motor, der das ein bisschen ins Laufen bringt. Und Kreatin oder andersrum, ATP muss sich regenerieren. Also es ist ein bisschen wie, es entlädt sich, wie so eine Batterie und dann muss sie wieder vollladen. Und das dauert im Normalfall eine Zeit lang und Kreatin kann diesen Prozess beschleunigen. Also ATP regeneriert sich schneller und deshalb bezeichne ich Kreatin auch gerne als die Powerbank, ne? Also die Ersatzbatterie oder die Zusatzbatterie für die Zelle.
Nützt das denn nur Menschen, die viel Sport machen oder kann das wirklich jeder nehmen und in welcher Dosis?
Also Kreatin hat einen klaren Zusatznutzen bei Kraftsportlern, Schnellkraftsportlern, also Sprintern und bei Menschen über 50. Da zeigt sich ganz klar, Menschen über 50, die Kreatin nehmen und Krafttraining machen, hat es einen klar positiven Effekt. Und auf die Gruppe würde ich jetzt mich mal fokussieren. Sportler wissen ohnehin, was sie machen, die muss ich jetzt keinen Tipps geben, aber Menschen über 50 sollten auf ihren Muskelaufbau Wert legen und da kann gutes Training plus ausreichend Eiweiß, wie wir es in der vorherigen Folge schon besprochen haben, plus Kreatin sehr, sehr sinnvoll sein. Menge 3 bis 5 Gramm. Also ich nehme die
täglich?
täglich. Ich nehme die vollen 5 Gramm. Wann ist egal? Das schmeckt sehr neutral. Man kann das einfach so als, das hat so kleine Löffelchen da drin, die eigentlich die Menge auch schon gut abdecken. So ein Löffelchen auf die Zunge und mit Wasser runterspülen. Das hat keinen Geschmack und kann es auch in sein Eiweiß mischen. Und ob ich es morgens nehme oder abends nehme, spielt keine Rolle. Aber täglich wäre wichtig. Es gibt dann noch Stimmen, die sagen, man sollte am Anfang sozusagen die Zellen einmal aufladen und kann vorübergehend mal für die erste Woche irgendwie 20 Gramm nehmen.
Täglich 20
Gramm? Ja, ja. Mhm. Ja. Aber jetzt werden wir ein bisschen nerdy und gehen so ein bisschen in die Sportler- und Bodybuilder-Szene. Muss nicht sein. 3 bis 5 Gramm täglich und damit ist man schon gut unterwegs.
Und muss man sich Sorgen machen, dass man das irgendwie überdosieren könnte oder ist das ungefährlich?
Es gilt für alles, was wir hier besprechen, dass es immer kritisch sein kann, zu wenig oder zu viel zu haben. Also es macht Sinn, sich an die Dosisempfehlungen zu richten. Das ist bei unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln auch unterschiedlich in der Wirkung. Also sowas wie Vitamin D kann toxisch sein, wenn man es zu viel nimmt. Bei Kreatin ist das so jetzt nicht bekannt. Es gibt Menschen, die Magen-Darm-Beschwerden oder gastrointestinale Beschwerden bekommen.
Es gibt auch Hinweise für Nierenerkrankungen, dass das für Leute mit Nierenerkrankungen keine gute Idee ist, das zu
nehmen. Ja. Es gibt wenig Studien, deshalb wissen wir es nicht genau. Es steht im Verdacht, dass Kreatin sozusagen Laborwerte verfälscht. Bei Nierenkranken ist zum Beispiel der Wert Kreatinin, ist nicht Kreatin, aber Kreatinin wichtig. Kreatin wird in Kreatinin umgewandelt. Und wenn ich jetzt Kreatin nehme, habe ich eventuell einen höheren Kreatininwert in meinem Serum, also in meinem Blut. Und wenn ich diesen Wert regelmäßig messen muss, weil ich nierenkrank bin, dann ist der eventuell verfälscht. Das ist ein Grund. Es gibt aber auch noch Hypothesen, dass sozusagen die Stickstofflast oder dergleichen Einfluss auf Nierengesundheit hat. Daher, wer nierenkrank ist, sollte das unbedingt mit seinem Arzt absprechen. Da möchte ich keine Empfehlung geben. Genau, das sollte individuell betrachtet werden.
Du hast auch noch angesprochen, neben Kreatin Omega-3-Fettsäuren, dass die sinnvoll sein können für viele Menschen, eigentlich für fast alle Menschen. Was genau ist Omega-3? Man kennt das ja immer aus fettigem Fisch oder so.
Genau. Also Omega-3 ist sozusagen die Überbezeichnung. Wichtiger sind die Subkategorien. Das ist EPA und DHA. Ausgesprochen heißt das Eicosanoid-Dexa irgendwas, aber ich und Docohexa irgendwas. Ich
krieg's nicht ganz hin. DHA
und EPA. Spannend ist, dass die wirklich relevanten Forschungen mit EPA gemacht worden sind und nicht mit DHA. Und da gibt es einen klaren Benefit für Menschen, die kardiovaskuläre Vorbelastung haben oder besonders viele Triglyceride bilden. Das ist also eine Eiweißgruppe, die wir in großen Mengen nicht im Blut haben sollten. Und da kann EPA einen sehr positiven Effekt haben. Es ist aber in der hochgereinigten Form ein Medikament. So ist verschreibungspflichtig und wir reden hier von einer Dosis von 4 Gramm. Insofern müssen wir offen und ehrlich sein, dass wir nicht zwingend wissen, wie gut EPA, DHA in den Mengen funktioniert, wie wir sie nehmen. Wahrscheinlich ist der Effekt eher moderat für Menschen, die potenziell eine Herz-Kreislauf-Problematik haben oder den Risikofaktor, dass sie mal eine Herz-Kreislauf-Problematik entwickeln. Ich nehme es persönlich auch. Wichtig ist dabei die Menge. Das fängt so bei 250 bis 500 Gramm pro Tag an, geht aber hoch bis 4 Gramm pro Tag. Ich denke, auch hier sollte man ganz individuell betrachten, was ist meine Ausgangssituation, wie sind meine Blutfettwerte, habe ich kardiovaskuläre Risikofaktoren. Für absolut gesunde würde ich jetzt keinen großen Benefit sehen in der Einnahme von EPA, DHA, aber es schadet wahrscheinlich auch nicht.
Aber wäre es auch möglich, DHA, EPA, ne?
Ja.
Wäre es möglich, das rein über die Nahrung aufzunehmen?
Ja, vor allen Dingen Fisch enthält es. Wir müssten so 3-mal die Woche 150 Gramm fetten Seefisch essen, also Makrele, Lachs, dann kann man das eigentlich auch über die Nahrung decken. Es ist auch in Algen drin, also es gibt noch verschiedene andere Nahrungsmittel, die das enthalten.
Leinöl zum Beispiel.
Leinöl hat das, aber eben die Frage ist, wie kriege ich die Menge zustande, die ich eigentlich brauche, um eine kardioprotektive Wirkung zu haben.
Und das ist mit Nahrungsergänzungsmitteln in den meisten Fällen wahrscheinlich einfacher zu erreichen als mit 3-mal die Woche Fisch.
Wichtig ist hier aber vor allen Dingen auch nochmal die Qualität anzuschauen. Also haben diese Fischkapseln, vielleicht einen positiven Test eines Drittanbieters, was ist mit Schwermetallen? Also ganz unkritisch würde ich das nicht angehen. Es wäre gut, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu nehmen. Da kann sich ja aber auch die Apotheke beraten. Kann man auch im Internet bestellen, aber einfach, das sollte man auf die Qualität achten. Wer vegan ist, der kann auch mit Algenölen und Algenprodukten den Omega-3-Bedarf decken.
Das dritte Nahrungsergänzungsmittel, was du angesprochen hast, Vitamin D, das ist ja das sogenannte Sonnenvitamin. Der Körper kann es selbst bilden, wenn wir viel Zeit in der Sonne verbringen. Im Winter oder im Norden ist das oftmals nicht so einfach möglich. Wie viel sollte man da supplementieren?
Ja, also Vitamin D ist so ein Hype-Thema. Jeder meint, er müsse mit Vitamin D nehmen, wird auch im Zusammenhang mit Krebserkrankungen besprochen. Und für mich ist es ein bisschen irreführend, weil es verhindert keinen Krebs. Für die Menschen, die Krebs haben, kann es gewissen Subgruppen einen kleinen Effekt haben. Aber das nur am Rande. Ich persönlich habe jetzt zwei Patienten gehabt, die hatten Vitamin D überdosiert, weil es in sehr, sehr vielen Nahrungsergänzungsmitteln im Grunde versteckt drin ist, also nicht so direkt offensichtlich. Also ich sehe das nicht ganz unkritisch.
Was kann da passieren, wenn man das überdosiert?
Das ist relevant. Das kann zu einer Hyperkalzämie führen. Also es reichert sich, kann zu Herzrhythmusstörungen führen, zu Niereninsuffizienz im Zweifel. Also eine Überdosierung von Vitamin D kann toxisch wirken. In der Regel ist das erst ab 10.000 Einheiten pro Tag dauerhaft genommen, aber ich...
Das wird in diesen IE gemessen, ne?
In internationalen Einheiten. Die empfohlene Menge, die unkritisch ist, sind 800 bis 2.000 Einheiten.
Das ist auch noch frei verkäuflich? Oder muss man sich das schon...
Es ist frei, nee, Vitamin D ist frei verkäuflich. In höheren Einheiten, also es kann ja in alkoholischer Lösung gelöst sein, für Menschen mit Osteoporose oder anderen Problemen, nimmt man das etwa in dieser Form einmal pro Monat zum Beispiel, dann ist es verschreibungspflichtig, aber es gibt es als Supplement. Aber wie gesagt, es ist auch in Calcium drin, also in den Calciumprodukten ist es drin und so muss man ein bisschen gucken, wo ist es überall enthalten, dass man da nicht in eine Überdosierung kommt. Aber nochmal, um es zu beantworten, ich persönlich würde Vitamin D nur nehmen, wenn ich einen Mangel habe. Mangel hat man, wenn man unter 20 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D im Blut hat. Das kann man im Labor testen. Und für jemanden, der jung, gesund ist, ausreichend Tageslichtexposition hat und gesunde Vitamin D-Spiegel hat, hat es keinen Zusatznutzen, Vitamin D zu nehmen.
Wir haben jetzt über die drei Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, die für viele Menschen empfehlenswert sein können. Jetzt gibt es noch spezifische Fälle, zum Beispiel wenn man sich vegan ernährt, dann sollte man auch ein bestimmtes Vitamin supplementieren, und zwar B12. Das ist schon empfehlenswert, oder?
Absolut. Bei Veganern ist es fast obligatorisch, also fast verpflichtend, Vitamin B12 zu nehmen. Man sollte aber auch Jod anschauen, EPA, DHA, was wir eben besprochen haben, Omega-3, aber auch Eisen, Calcium und Zink sind sicherlich Mineralstoffe, die bei Veganern mal der genauen Überprüfung unterzogen werden sollten.
Also einfach mal ein Labor machen.
Ja, aber ein Labor mit diesen Werten, das muss man dann sagen. Einfach das Blutbild hat das nicht, ja.
Für Frauen wird ja oft auch Eisen empfohlen und Folsäure in der Schwangerschaft. Das sind auch Dinge, die man wahrscheinlich guten Gewissens als Arzt empfehlen kann.
Ja, also würde ich auch immer mit dem betreuenden Arzt absprechen, aber das ist in der Regel eine empfehlenswerte Sache, ja.
Neben Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ja auch wirklich Medikamente, also verschreibungspflichtige Medikamente, die eigentlich gegen bestimmte Krankheiten eingesetzt werden, denen aber auch eine Wirkung auf Langlebigkeit nachgesagt wird. Das ist spannend, das ist Rapamycin und Metformin. Rapamycin konnte in Tierversuchen das Leben von Mäusen und von Fruchtfliegen verlängern. Gibt es da auch schon Studien am Menschen?
Ja, also Rapamycin hat ja eine ganz spannende Geschichte. Das ist ein Bakterium, das man auf den Osterinseln entdeckt hat. Und hier kommen wir nochmal zu diesem mTOR-Mechanismus. Also Rapamycin schaltet diesen mTOR-Mechanismus runter und induziert damit eine Autophagie. Autophagie ist so eins der wichtigsten Aufräummechanismen im Körper. Es werden kranke und kaputte Zellen entsorgt, es werden andere Mechanismen in Gang gesetzt. Daher macht das von der Theorie Sinn. Aber, und hier kommt das große Aber, wir sind oft dazu verleitet, auch auf Social Media und anderem, von Mäusemodellen und Tiermodellen auf den Menschen abzuleiten. Heute und hier gibt es keine ausreichende Studienlage, die irgendeinen Benefit bei Menschen belegt. Es wird zwar hier und da genommen, ich habe es auch schon genommen, aber die Studienlage ist im Moment nicht ausreichend, dass ich das in irgendeiner Form empfehlen würde.
Du hast das selber ausprobiert. Wie hat sich dann der Effekt gezeigt? Kannst du das mal erzählen, wie das war?
Rapamycin wird normalerweise in der Organtransplantation eingesetzt. Also bei Menschen, die eine Nierentransplantation hatten oder dergleichen, weil es das Immunsystem supprimiert. Also das Immunsystem, wenn man so will, dämpft, damit es nicht gegen die eigenen Organe oder die transplantierten Organe angeht. Ich selber habe von Rapamycin keinen Effekt verspürt, um das ehrlich zu sein, eher negativ. Ich hatte eine hohe Herzfrequenz, also mein Herz hat schneller geschlagen, als es normalerweise der Fall ist, und das ist nicht gut. Andere Nebenwirkungen, die ich nicht hatte, die beschrieben werden, ist, dass man oft Mundulzere hat und dergleichen.
Was ist das?
Also Aften, das sind so schmerzhafte Läsionen im Mund, die unangenehm sein können. Ich habe es dann wieder abgesetzt, weil die hohe Herzfrequenz für mich den Benefit, den eventuellen Benefit, der noch nicht bewiesen ist, nicht rechtfertigt.
Das andere Medikament, was in dem Zusammenhang mit Langlebigkeit interessant ist, ist Metformin. Das wird eigentlich in der Therapie von Diabetes Typ 2 eingesetzt. In Tierexperimenten, hast du schon angesprochen, muss man kritisch sehen, konnte Metformin das Leben verlängern und Alterskrankheiten vorbeugen. Das macht es interessant für die Longevity-Forschung. Gibt es da schon Studien, die vielversprechend sind?
Also Metformin ist ein sehr, sehr altes, lang erforschtes Diabetes-Medikament. Das Nebenwirkungsprofil ist sehr gering. Es wirkt anders als Rapamycin, aber der Endpunkt ist der gleiche. Es hat Einfluss auf die Autophagie. Hier ist es relativ klar bewiesen, dass Menschen mit Diabetes, ältere Menschen mit Diabetes von Metformin profitieren, nicht nur im Hinblick auf die Diabetesbehandlung, sondern auch im Hinblick auf eine geringere Mortalität, also eine geringere Sterblichkeit. Generell Metformin zu empfehlen, würde ich nicht. Ich habe es auch schon genommen. Ich hatte das Gefühl, es beeinflusst meine Ausdauer. Also ich war nicht mehr wirklich fit auf dem Fahrrad. Und du weißt, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ob das mit Metformin zusammenhängt, weiß ich nicht. Es gibt Stimmen, die sagen ja und andere sagen nein. Ich habe es dann auch wieder abgesetzt. Ja, vielleicht leiten wir über zu einem Medikament, was eher positiv in der Forschung dasteht. Das sind im Moment diese GLP-1-Antagonisten oder Agonisten, also diese Abnehmspritze. Da sieht es so aus, dass es nicht nur zum Gewichtsverlust beiträgt, was ja allein schon einen positiven Effekt auf die Langlebigkeit hat, sondern auch weitere Benefits. Also das wird sehr spannend. Da kommen jetzt auch immer neuere Varianten, möglicherweise bald mal auch als Tablette. Und da verspricht man sich aktuell von dem, was vorhanden ist, am meisten.
An der Stelle nochmal der Hinweis, das sind natürlich alles verschreibungspflichtige Medikamente, die kann man nicht einfach ausprobieren, sollte man auch nicht, wie du angesprochen hast, da ist noch Forschungsbedarf. Wie ist denn deine Einschätzung, wird es in der Zukunft möglicherweise Medikamente geben, die tatsächlich unseren Alterungsprozess verlangsamen?
Das ist eine gute Frage, und auch hier ist der Hype überall in Podcasts und Social Media und so zu hören. Sagt, ja, in 5 Jahren sind wir so weit, und dann ist das, sehe ich nicht. Erstens gibt es aktuell nichts in der Pipeline, was Hoffnung macht, dass unser Leben substanziell verlängert wird. Ich gehe gleich auf 1, 2 ein. Es gibt noch eine andere interessante Hypothese in dem ganzen Zusammenhang im Vergleich Mensch und Maus. Bei der Maus besteht die Hypothese, dass eine Maus wird im Schnitt, ich behafte mich jetzt nicht, irgendwie 2 Jahre alt, und durch, je nachdem, in Labortests und Zugabe entsprechender Medikamente können sie doppelt so alt werden, also 4 Jahre. Ob die Zahlen jetzt so stimmen, aber um das Verhältnis mal zu zeigen. Die Hypothese ist hier, dass die Maus mit 2 Jahren ihr genetisches Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Deshalb funktionieren diese Medikamente oft besonders gut an der Maus und verlängern das Leben deutlich. Beim Mensch, durch unseren modernen Lebenswandel, durch die Medizin, die wir entwickelt haben in den letzten 100 Jahren, sind wir am Limit unseres genetischen Potenzials. Nochmal, ist eine Hypothese. Ich habe da keinen Beweis für, aber es wird diskutiert unter seriösen Wissenschaftlern. Dass sozusagen der Mensch mit 80, 85, 90 sein genetisches Potenzial ausgeschöpft hat. Vielleicht können wir es nochmal um 10 Jahre verlängern. Im Moment ist übrigens die Lebenserwartung plateauiert, also sie entwickelt sich nicht weiter, geht eventuell dann mal bald in der Tendenz auch eher wieder zurück. Das nur mal nebenbei. Also den Gedanken müssen wir vielleicht auch nochmal zulassen, dass wir einfach genetisch gar nicht so programmiert sind, dass wir deutlich länger leben können, als wir das jetzt tun. Wenn wir auf die Medikamente eingehen, die im Moment in der Pipeline sind, dann gibt es natürlich so revolutionäre Projekte von Leuten wie David Sinclair, die so eine epigenetische an einer epigenetischen Reprogrammierung arbeiten, kleiner Zungenbrecher, wo es darum geht, das basiert auf einem Nobelpreisgewinner, der 3 Gene entwickelt hat. Wenn man die Gene aber limitiert, dann können sie sozusagen eine Zelle zurückentwickeln, nicht ganz zur pluripotenten Stammzelle, das ist sozusagen die Ursprungszelle, sondern eine Stufe davor. Also würde man sie ganz zurückentwickeln, dann ist völlig unklar, wohin sich diese Zellen entwickeln könnten, also Leber werden, könnte Niere werden, Herz. Aber wenn wir sie sozusagen eine Stufe weiterentwickelt, dorthin reprogrammieren können, dann hätten wir eventuell eine Ursprungszelle, also eine Jünglingszelle von einem Organ. Und er arbeitet gerade an einem Mäusemodell, wo das mit einem Sehnerv macht und das auch bewiesen hat, dass der Sehnerv regeneriert. Und ob das funktioniert, ist völlig offen. Das fängt jetzt an, eher Menschen ausprobiert zu werden. Hier ist aber zum Beispiel das Thema Krebs oder Krebsentwicklung durch diese Zellproliferation ein großes Thema. Also im Moment einfach mal ein Test mit völlig unklarem Ausgang. Es gibt dann noch weitere Medikamente, die in der Pipeline sind, sowas wie Senolytika, also es sind Medikamente sozusagen, die das Altern bekämpfen sollen. Aber wenn man hier realistisch in die Studien guckt und die Entwicklung bisher, dann macht das vielleicht 5-10% Verbesserung in der Lebensspanne aus oder Reduktion der Sterblichkeit. Also sind keine revolutionären Medikamente in der Pipeline, die unser Leben um 30 oder 50 Jahre verlängern. Das ist der Stand heute. Insofern alles Gerede über, wir werden bald den Tod überwunden haben, halte ich für unseriös.
Das heißt, man sollte mit Ernährung, Sport, all die Dinge, die wir hier besprechen und die du auch empfiehlst, die Basis legen und man sollte nicht darauf hoffen.
Ist das nicht schön, Natalia, dass die ganz einfachen Sachen immer noch am besten wirken und sie jeder machen kann? Und sie nicht teuer sind. Wir brauchen keine crazy Medikamente oder genetischen Pillen und Plasma-Infusionen.
Man kriegt es auch einfacher hin.
Man kriegt es einfacher hin. Und für all dieses Zeugs gibt es überhaupt gar keine, also für das verrückte, teure, abgefahrene Zeugs gibt es im Moment überhaupt keine Belege. Deshalb lasse ich sie auch. Ich fühle mich jung und fit mit dem, was ich jetzt im Moment mache und was nichts kostet.
Und damit sind wir auch fast schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt, Felix. Und es ist Zeit für unsere 3 Longevity-Tipps. Was wären nach der Folge heute über Nahrungsergänzungsmittel deine 3 Ratschläge an die Hörerinnen und Hörer, was man unbedingt ausprobieren oder sein lassen sollte?
3 Longevity-Tipps von Dr. Felix Bertram.
Es gibt keine Abkürzung. Supplements sind keine Abkürzung. Also ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem letzten Sylt-Urlaub, August letzten Jahres, 15 Uhr nachmittags, schönes Lokal, Strandkörbe. Und neben mir sitzen 2 Düsseldorfer Pärchen. Also aus den Gesprächen hat man gehört, die ist aus Düsseldorf kommen. Wohlständig, der Bauch wölbte sich, die Rotweingläser waren voll. 2 von denen haben geraucht und sie haben sich über Longevity unterhalten und haben gesagt, der eine nimmt irgendwelche Kapseln, hat auch die Marke genannt und dann hat er so All-in-One-Kapseln und bestellt die da. Und die Dame sagt, sie hat in ihrer Düsseldorfer Villa gerade eine Infrarotsauna eingebaut. Und mich hat so in den Fingern gejuckt und ich wäre so gerne aufgestanden und habe gesagt, liebe Leute, ihr könnt eure Kapseln, eure Infrarotsauna vergessen. Fangt doch damit an, den Rotwein um 15 Uhr wegzulassen
und das Rauch
und die Zigarette. Damit tut ihr so viel mehr für eure Gesundheit als diese Add-ons. Aber Supplements können Sinn machen, also hier mal 3 Tipps. Supplements immer in Abklärung mit deiner persönlichen Situation, deiner persönlichen Ausgangslage, einem Labortest, einer Abklärung, ob Mangel vorliegt. Nicht einfach so Supplements nehmen. Zweitens, immer erstmal versuchen, es anders zu lösen. Also wer sich ausgewogen ernährt, das Thema Ernährung hatten wir auch besprochen, also ballaststoffreich, eiweißreich, der wird eigentlich keinen Mangelzustand haben und braucht keine Supplements. Und der dritte Tipp, eigentlich waren es ja schon 3 Tipps, also 1 war, es sind keine Shortcuts, 2 abklären Blutbild und das dritte wäre, vielleicht ist Kreatin so das Einzige, wo ich wirklich sagen, das könnte man unkritisch nehmen, ohne jetzt einen Labortest zu machen, da gibt es ja auch keinen Test, den Mangel. Also das kann man ab 50 gut nehmen, Sportler auch gerne früher. Also okay, einverstanden, Kreatin, is the one. Es sei
denn, du hast einen anderen Tipp.
Nein. Also das, wenn wir uns darauf einigen können, es gibt einen Moment, ein Supplement, wo ich unkritisch sagen würde, das kann im Grunde fast jeder nehmen.
Das wäre kreativ.
Es hat übrigens auch einen positiven Effekt auf die Kognition. Also wenn ich zum Beispiel nicht gut geschlafen habe, nehme ich ein bisschen mehr Gramm und fühle mich dann fitter über den Tag. Also das ist noch nicht in allen Winkeln abgeklärt, aber es ist ein spannender Hinweis, dass es vielleicht noch mehr kann als nur die Muskelzellen zu aktivieren und zu schneller regenerieren zu lassen.
Vielen Dank für die Tipps, Felix. Ich glaube, es wurde deutlich, dass weniger in dem Fall mehr ist und dass wir immer noch auf gesunde Ernährung, Sport und all die Bereiche, die du angesprochen hast, setzen sollen, anstatt auf teure Pillen. Das ist eine gute Nachricht und nächste Woche sprechen wir über das Thema Sport. Ich bin gespannt.
Freue mich drauf.
Ich mich
auch.
Danke
dir.
Im Laufe dieses Podcasts wollen wir mehr darüber erfahren, was wir für ein langes und gesundes Leben tun können. Abonniert uns gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns an längerleben@funkemedien.de. Wir hören uns nächste Woche.